Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Donnerstag, der 5. Juni, das sind unsere Themen. Muss ein Lohn zum Leben reichen? Nein, findet der Direktor des Arbeitgeberverbands und provoziert heftige Reaktionen. Unser Thema gleich zuerst. Dann Atomabkommen mit dem Iran. Washingtons Maximalforderungen kommen in Teheran nicht gut an. Doch Raum für einen Kompromiss besteht, sagt der Journalist in der Region. Klimawandel in der Schweiz. Die zunehmende Belastung der Menschen durch die Hitze und die längeren Trockenperioden im Sommer, das sind die größten Risiken, schreibt der Bund in einer Analyse. Schließlich Sicherheit in Litauen. Das baltische Land gibt mehr für die Verteidigung aus als jeder andere NATO-Staat.
We want that stability, we want that predictability. And when we talk about Russia and China, the only predictability is there, but we are expanding their empires.
Wir wollen Stabilität und Berechenbarkeit. Russland und China hingegen wollen ihre Imperien vergrößern, sagt Litauens Verteidigungsministerin im Echo-Gespräch. Das eidgenössische Parlament debattiert in der laufenden Session die Frage, ob der Bund unter bestimmten Umständen kantonale Mindestlöhne kippen darf. Es geht dabei letztlich um die Grundsatzfrage, wer die Löhne eigentlich festlegt. Der Staat mit einem Mindestlohn oder die Sozialpartner einer Branche, die einen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln. Für Wirtschaftsverbände ist der Fall klar, sie favorisieren die klassischen Lohnverhandlungen und wehren sich gegen staatliche Mindestlöhne. Jetzt hat der Direktor des Arbeitgeberverbands, Roland Müller, die Debatte mit einer überraschenden Aussage angeheizt. Existenzsichernde Löhne zu bezahlen, das sei gar nicht die Aufgabe der Arbeitgeber. Das wollen viele so nicht stehen lassen. Wirtschaftsredaktorin Isabel Pfaff berichtet.
Ob man von seiner Arbeit leben kann, ist eine ziemlich existenzielle Frage. Kein Wunder also, dass eine Aussage für Aufruhr sorgt, die der Direktor des Schweizer Arbeitgeberverbands laut dem Blick jüngst vor einer Parlamentskommission gesagt haben soll, dass es nicht Aufgabe der Arbeitgeber sei, für einen existenzsichernden Lohn zu sorgen. Ist Roland A. Müller da womöglich falsch verstanden worden? Nein, sagt er im Interview mit SRF. Aber er will seinen Satz erklären.
Was ich herausgestrichen habe, ist die Optik der Arbeitgeber. Die Löhne müssen verdient werden. Das heißt, das Unternehmen muss imstande sein, die Löhne zu bezahlen.
Mit anderen Worten, wenn die Unternehmensleistung nicht für existenzsichernde Löhne reicht, sollten Firmen auch Löhne unterhalb zahlen dürfen und diese eben mit Sozialhilfe ergänzen. Abgesehen davon stellt Müller klar,
das Ziel der Unternehmen ist es, existenzsichernde Löhne bezahlen zu können. Es kann aber nicht sein, dass der Staat dies den Unternehmen aufoktroyiert, weil es in Gottes Namen Tätigkeiten gibt, die eben aufgrund auch der Preisbildung diese Löhne nicht generieren können.
Wenn es also doch einmal so komme, dass Menschen nicht von ihrem Lohn leben könnten, dann gäbe es ein bewährtes Mittel.
Das Instrument, das wir nämlich kennen und das sich etabliert hat, ist die Sozialhilfe. Und an dieser Sozialhilfe beteiligen sich wieder die Unternehmen über die Unternehmenssteuern.
Überraschende Worte von einem Verband, der sonst stets von Eigenverantwortung spricht und vom Wert der eigenen Arbeit. Entsprechend empört fallen die Reaktionen aus, insbesondere von linker Seite. Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, sagt,
wenn die Arbeitgeber sagen, dass eine vollzeitige Arbeit nicht genügen muss, um eine Wohnung zu bezahlen und ihre Fixkosten bezahlen zu können, also dann müssen sie jetzt aufhören zu sagen, dass der Staat weniger Steuern ihnen nehmen muss, dass es weniger Staat braucht und so, und alle ihre liberalen Argumente sollten jetzt weg.
Maillard kritisiert die Haltung des Arbeitgeberverbands auch deshalb, weil Unternehmen in der Schweiz beste Bedingungen hätten.
Ja, also in den letzten Jahren haben wir eher die Unternehmenssteuer gesenkt und immer unter der Druck der Arbeitgeberverbände, die sagen, ja, wir wollen weniger Steuern bezahlen. Und dann kommen solche Aussagen. Also das geht nicht.
Tatsächlich gelten die unternehmerischen Bedingungen in der Schweiz als attraktiv im internationalen Vergleich. Firmen unterliegen hier weniger Regulierung und zahlen im Schnitt tiefere Unternehmenssteuern. Laut dem Beratungsunternehmen KPMG sind die Gewinnsteuersätze in der Schweiz zuletzt auf 14,4% gesunken. Gute Geschäftsbedingungen im Tausch gegen Jobs und breiten Wohlstand. So oder so ähnlich konnte man das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Gesellschaft in der Schweiz in der Vergangenheit beschreiben. Gilt diese Abmachung noch? Immerhin sind in den letzten Jahren einige Volksabstimmungen nicht im Sinne der Wirtschaft ausgefallen. Siehe mehrere abgelehnte Steuerreformen, siehe Ausbau der AHV oder das Volksjahr zur Konzernverantwortungsinitiative. Die Position des Arbeitgeberverbands zu den Löhnen scheint zu dieser Stimmung zu passen. Allerdings, ganz so eindeutig ist die Gemengelage nicht. Gerade findet in Interlaken das Swiss Economic Forum statt, ein jährliches Treffen von Schweizer Unternehmern, Managerinnen und Politikern. Gewerkschaftspositionen begegnen einem dort eher selten und trotzdem widersprechen mehrere Teilnehmer des Forums dem, was Arbeitgebervertreter Müller sagt.
Aus meiner Sicht finde ich das nicht ganz richtig. Ich bin schon der Meinung, dass die Arbeitnehmenden so entlohnt werden, dass sie davon leben können, dass sie eine Familie ernähren können. Ich glaube, das sind wir heute in der Schweiz so in der Lage, das zu machen. Von dem her, eine gewisse Verantwortung hat der Arbeitgeber schon.
Also ich bin schon der Meinung, dass wenn jemand 100% arbeitet, dass man dann einen existenzsichernden Lohn haben muss. Jeder Mensch sollte eigentlich davon leben können, nicht noch vom Staat abhängig sein.
Also grundsätzlich sollte der Arbeitgeber nicht verpflichtet werden, vom Staat, aber der Arbeitgeber sollte inhärent das Interesse haben, dass seine Mitarbeiter von dem Lohn, den sie überkommen, vom Arbeitgeber leben können.
Es gibt in anderen Ländern gibt es ein Modell, wo die Leute einfach dann 3 Jobs haben. Fast Schichtbetriebe müssen arbeiten, um einigermaßen über die Runde zu kommen. Das kann nicht das Modell sein.
So sehen es 3 KMU-Leiter und eine Lokalpolitikerin. Wie es weitergeht mit den Löhnen, wird sich Mitte Juni im Nationalrat zeigen.
Nun die Übersicht über weitere Ereignisse des Tages mit Frank Estermann. Die Posttochter PostFinance hat seinen Stellenabbau angekündigt.
Bis in einem halben Jahr will die PostFinance 141 Stellen streichen, größtenteils in der Verwaltung in Bern. Sie begründet das mit dem schwierigen Marktumfeld und der herausfordernden Lage bei den Zinsen. Die Ausgangslage habe sich in den letzten Monaten verschärft. Darum müsse die PostFinance effizienter werden und Synergien nutzen. Die Gewerkschaft Syndicom hat angekündigt, sich gegen den Personalabbau zu wehren. Die Schweizer Armee soll aufrüsten und dafür 1,7 Milliarden Franken ausgeben. Das möchte der Nationalrat. Er hat im Rahmen der Armeebotschaft 2025 einem entsprechenden Verpflichtungskredit zugestimmt. Mit dem Geld sollen unter anderem ein neues Artilleriesystem gekauft und die Leopard 2 Kampfpanzerflotte einsatzfähig gehalten werden. Abgelehnt hat der Nationalrat einen Antrag für eine zusätzliche Milliarde Franken für den Kauf von Munition. Schweizer Männer sollen künftig wählen dürfen, ob sie Militärdienst machen wollen oder Katastrophenschutz leisten. Das will der Nationalrat. Er hat einen Vorstoß angenommen, der die rasche Einführung einer sogenannten Sicherheitsdienstpflicht fordert. Diese will den heutigen Zivilschutz und den Zivildienst zusammenschließen. Nun muss sich noch der Ständerat mit dem Vorschlag befassen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von 2 Weilern des verschütteten Walliser Bergdorfes Platten durften heute kurz zurück in ihre Häuser. 13 Personen wurden dafür mit dem Helikopter über den Schuttkegel geflogen. Sie durften während einer Stunde aus ihren Häusern die nötigsten Dinge mitnehmen, sagte der regionale Führungsstab zur Nachrichtenagentur Keystone SDA.
US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping haben miteinander telefoniert.
Das Gespräch habe rund 1,5 Stunden gedauert, sagte US-Präsident Trump. Er und Xi hätten fast ausschließlich über den gegenseitigen Handel gesprochen. Sowohl Trump als auch Xi bezeichneten das Gespräch als konstruktiv. Man habe Fortschritte erzielt. In den letzten Monaten hatten die USA und China gegenseitig ihre Zölle massiv erhöht für Produkte aus dem anderen Land, bis auf 145%. Mitte Mai hatten die beiden Länder die Strafzölle vorübergehend gesenkt. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat das israelische Vorgehen in den Palästinensergebieten kritisiert. Nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar in Berlin sagte Wadephul, es müsse mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen zugelassen werden. Die bisherigen Lieferungen reichten nicht. Weiter kritisierte Wadephul, dass die israelische Regierung 22 weitere Siedlungen im Westjordanland zulassen will. Dies verstoße gegen das Völkerrecht und verbaue die Chancen für eine Zwei-Staaten-Lösung, so der deutsche Außenminister. Die Europäische Zentralbank EZB senkt erneut den Leitzins im Euroraum, und zwar um 0,25 Prozentpunkte auf 2%. Es ist das achte Mal seit Juni des letzten Jahres, dass die EZB den Leitzins senkt. Durch den tieferen Leitzins wird es für Unternehmen und Privathaushalte tendenziell günstiger, Kredite und Hypotheken aufzunehmen. Damit zu den Börsendaten von 18.10 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.318 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 93,93 gehandelt, der Dollar zu 82,12.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Frank Estermann?
Heute Abend und morgen gibt es nur noch lokale Regenschauer. Vor allem morgen zeigt sich für längere Zeit die Sonne und es wird etwa 24 Grad warm.
Der Iran kommt seiner Atombombe näher. Das Land hat die Produktion von beinahe waffentauglichem Uran stark erhöht, seit US-Präsident Donald Trump das frühere Atomabkommen einseitig aufgekündigt hat. Die USA drängen auch deshalb auf ein neues Abkommen. Verhandlungen laufen hinter verschlossenen Türen. Eine umstrittene Frage dabei: Darf der Iran für zivile Zwecke weiterhin Uran anreichern? Ich habe ARD-Korrespondent Benjamin Weber gefragt, wie er die Chancen beurteilt, dass sich der Iran und die USA auf ein neues Abkommen einigen können.
Also beide Seiten sind ja weiterhin miteinander im Gespräch, was wir so hören. 5 Verhandlungsrunden hat es ja bereits gegeben und eine 6. soll folgen. Und die Iraner haben ja jetzt offenbar diesen Vorschlag aus den USA vorliegen und schauen sie sich den zurzeit in Ruhe an. Also ich würde sagen, es sieht so aus, als könnte man da eine Einigung schon erwarten. Viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr bis Oktober, bis das alte Abkommen ausläuft. Und wenn es bis dahin dann eben keine Fortschritte gegeben hat in der Sache, besteht ja weiterhin die Möglichkeit, dass europäische Staaten über diesen sogenannten Snapback-Mechanismus aus dem alten Atomabkommen automatisch alle UN-Sanktionen gegen den Iran wieder einsetzen können. Und das ist ja so ein bisschen der zeitliche Hintergrund, warum es jetzt auch so stressig wird zeitlich, sage ich mal. Wenn man Rafael Grossi fragt, den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, dann sagt der, ja, beide Seiten verhandeln und sie verhandeln nicht nur, sondern sie wollen auch wirklich ein Agreement und er kann sich vorstellen, dass da bald eine Einigung kommt.
Durchgesickert ist ja, dass die USA einen vollständigen Verzicht auf die Urananreicherung fordern vom Iran. Der Iran schließt das aus, aber besteht bei dieser Frage dennoch die Möglichkeit eines Kompromisses?
Also ich finde auch, an dem Punkt sieht es sehr verhärtet aus. Die Iraner sagen, wir werden uns auf keinen Fall die zivile Urananreicherung verbieten lassen. Das hat der oberste Führer Khamenei und auch der Außenminister Araghchi diese Woche nochmal betont. Die USA, ja, die sind da ein bisschen beweglicher, würde ich sagen, in den Aussagen. Also um nicht zu sagen widersprüchlicher. Einmal sagen sie gar keine Anreicherung, dann nur wenige Prozent. Und jetzt letzte Woche hat Donald Trump auch wieder gesagt, gar kein Urananreichern. Der Kompromiss könnte eigentlich sein, was durchgesickert ist, nämlich dieses Atomkonsortium. Die Idee ist ja, dass die USA so dieses Atomkonsortium aufbauen könnte mit zum Beispiel Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten als Mitgliedstaaten und eben dem Iran. Und das könnte dann der Kompromiss sein, dass Iran dann eben innerhalb dieses Konsortiums Uran anreichern könnte, bis zu 3,67% angereichert für Kernenergie. Dass der Iran das macht unter Aufsicht von anderen Ländern, dass andere Länder des Konsortiums für den Iran das machen. Es wäre dann eben nur die Frage, wie man das dann jeweils dem eigenen Publikum zu Hause sozusagen verkauft in den USA und im Iran. Aber das, denke ich, könnte am Ende der Kompromiss sein.
Auch der Iran selber hat ja ein Interesse an einer Lösung, weil dann Wirtschaftssanktionen möglicherweise aufgehoben werden.
Der Iran hat ein massives Interesse an einer Lösung, Sie sagen es schon, die Wirtschaftssanktionen könnten aufgehoben werden. Das würde ja sozusagen die Lage im Land massiv verbessern, denn wirtschaftlich sieht es ja sehr schlecht aus. Wir haben ja gerade gesehen, da haben sehr viele Lkw-Fahrer 13 Tage lang, glaube ich, gestreikt, weil sie wenige Euro mehr an Versicherungen bezahlen mussten. Und das war dann schon zu viel. Die wirtschaftliche Lage liegt am Boden. Das Regime hat sehr an Rückhalt verloren, kann sich eigentlich das nicht leisten, dass es noch lange so weitergeht. Und natürlich aber, der Iran hat auch ein Interesse an dem Deal, weil Druck besteht, weil Israel ja auch mit großen Augen auf das iranische Atomprogramm schaut. Aber man muss auch sagen, auch die USA haben ein Interesse an dem Deal, denn Donald Trump hat sich ja sehr verbal sehr weit aus dem Fenster gelegt und hat gesagt, er will quasi keine Eskalation im Middle East. Und deswegen hat auch Donald Trump ein Interesse daran, diesen sehr prestigeträchtigen Konflikt zu befrieden, sage ich mal.
Was Trump nun vorschlägt, ist das eigentlich eine bessere oder eine schlechtere Vereinbarung als jene, die Trump 2018 einseitig aufgekündigt hat?
Ja, man muss natürlich gucken, was am Ende dabei rauskommt. Aber mein Eindruck ist, dieser Vorschlag, der da jetzt geleakt ist, ist ungefähr so ähnlich wie das, was wir schon mal hatten als Abkommen. Also der Iran darf auf einem geringeren Level Uran anreichern und so weiter. Was aber natürlich anders ist, es sind mittlerweile 10 Jahre vergangen. Und wir reden mittlerweile davon, dass der Iran mit über 400 Kilogramm auf 60% angereichertes Uran hat. Und da die ganze Zeit weiter anreichert und wenig Transparenz zulässt. Das heißt also, die Befürchtungen, dass die Islamische Republik eine Atombombe bauen will oder ihr relativ nah ist, die sind ja jetzt nicht unberechtigt. Das heißt, das ist auf jeden Fall anders als 2015. Und ich würde sagen, das erhöht auch nochmal den Handlungsdruck.
Sie haben vorhin Israel erwähnt. Welche Rolle spielt Israel? Die Regierung möchte ja eine militärische Lösung nach eigenen Aussagen, also die iranischen Atomanlagen angreifen.
Israel, würde ich sagen, spielt so das Damoklesschwert in dieser ganzen Geschichte hier. Sie sagen, wenn ihr keinen Deal habt, der uns passt, also wenn ihr nicht eigentlich euch komplett von der Urananreicherung verabschiedet, dann greifen wir eure Atomanlagen an. Und das ist natürlich ein Szenario, was für den Iran fürchterlich wäre. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, Donald Trump und die USA haben mehrfach schon dem eine Absage erteilt. Und auch in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, hat die israelische Regierung schon mehrfach das mal angedacht. Aber es gab dann auch intern in der Regierung oder im Militär immer Widerstand dagegen, das wirklich zu tun. Expertinnen sind sich auch sicher, dass man mit Angriffen, mit Luftangriffen auf die Atomanlagen das Atomprogramm nicht beenden kann, sondern man kann es allerhöchstens verlangsamen. Und das liegt daran, dass die Anlagen sehr weit unter der Erde sind und so weiter. Und dass man dann das auch nicht komplett einfach alles lahmlegen kann, allein wegen der Masse.
Benjamin Weber im ARD-Büro Istanbul. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. In der nächsten halben Stunde fragen wir, wie Litauen die militärische Bedrohung durch Russland und China sieht. Wie die Politik die Zurückhaltung von Außenminister Ignazio Cassis im Gazakrieg beurteilt. Wie der Klimawandel künftig das Leben in der Schweiz prägt. Wie Schweizer Maschinenhersteller mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld umgehen. Und weshalb die nigerianische Metropole Lagos die Stauhauptstadt der Welt ist. Die NATO rüstet auf. Das westliche Verteidigungsbündnis will seine militärischen Fähigkeiten so stark ausbauen wie noch nie. Und dazu werden massiv mehr Mittel investiert. Das haben die NATO-Verteidigungsminister heute in Brüssel beschlossen. Am weitesten geht es dabei Litauen. Verständlich, denn kaum ein anderes Land wäre bei einem russischen Überfall auf die NATO derart gefährdet wie der baltische Kleinstaat. Darüber sprach Fredrik Steiger mit der litauischen Verteidigungsministerin Dovile Šakaliene. Die frühere Menschenrechtsaktivistin und Journalistin ist erst seit kurzem Verteidigungsministerin. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.
Eigentlich wären ja in den meisten Konflikten, allen voran jenem in der Ukraine, die völkerrechtlichen Prinzipien klar. Doch Sie beklagen als Ministerin, dass sie kaum durchgesetzt werden.
We do have quite an elaborate international legal framework. We do have national legal frameworks. And yet, you probably see all over the Western world.
Ja, wir haben einen soliden völkerrechtlichen Rahmen in der Welt. Und wir haben nationale Rechtssysteme. Aber wir stellen fest, auch bei uns im Westen, das heutige Rechtssystem ist aus der Zeit gefallen. Unsere Fähigkeiten und der Wille, es durchzusetzen, fehlt völlig. Vom Migrationsproblem bis zu Angriffen von Staaten auf Tiefseekabel und Pipelines. Wir haben oft Angst, irgendjemandem auf die Füße zu treten und flüchten uns hinter bürokratische Vorgaben.
Und was ist die Folge?
Our society is when I happy to follow radical populistic movements because I don't think that we are actually going to deliver.
Immer mehr Wähler laufen über zu rechtspopulistischen Bewegungen, die klare Lösungen versprechen. Doch taugliche Rezepte haben die keine. Wir, die wir im Moment regieren, sollten uns nicht ducken. Wir dürfen nicht Angst haben zu entscheiden. Wir müssen einen Spaten nennen. Ja, manchmal ist es mühsam, Regeln durchzusetzen. Aber wir müssen es tun. Wenn unsere nationale Sicherheit auch militärisch bedroht ist, dann müssen wir härter auftreten.
Momentan scheinen ausgerechnet die drei größten militärischen Mächte nicht mehr interessiert an einer regelbasierten Weltordnung. Russland und China schon länger, die USA neuerdings unter Präsident Donald Trump.
I don't think that it is fair to throw them in the same pot in when we look at China and Russia and where constant attempts to annihilate their neighbors.
Wir sollten die drei Länder nicht in denselben Topf werfen. Russland und China sind konstant bestrebt, ihre Nachbarn zu unterjochen, im Grunde seit Jahrhunderten. Wir im Westen erhoffen uns eine Weltordnung, dank der wir sichere Grenzen haben. Die USA sind noch immer die wichtigste Stütze der NATO. Seien wir ehrlich, ohne sie lässt sich die Nordostflanke der NATO gar nicht verteidigen. Wir wollen Stabilität und Berechenbarkeit. Russland und China hingegen wollen ihre Imperien vergrößern. Nun legt sich die NATO mehr Muskeln zu, unter US-Druck. Der Erfolg nicht gerade diplomatisch, ist aber wirksam.
Due to pressure from United States, which was not diplomatic, but it was quite efficient.
Glauben Sie denn, dass sich die US-Regierung tatsächlich um das Schicksal der Ukraine sorgt?
Well, I wouldn't make any assumptions about what is in people's heads.
Nun, ich weiß nicht, was in den Köpfen der Menschen in Amerika vorgeht. Jedenfalls unterstützen die USA die Ukraine noch, während wir hier sprechen. Zum Beispiel mit nachrichtendienstlichen Informationen. Und sie drängen die europäischen NATO-Partner, stärker zu werden. Das ist auch für die Ukraine relevant. Ich kenne viele Leute in der US-Regierung, aber auch im Parlament, vor allem im Senat, die weiterhin Freunde der Ukraine sind.
Many of them are very devoted friends of Ukraine and we continue.
Ihr Land Litauen hat soeben angekündigt, sogar deutlich mehr als 5% des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung auszugeben und das längerfristig ein Rekordwert. In den meisten anderen NATO-Ländern hält man das für weit übertrieben.
I'm quite confident that during Hague summit we will surprise some 3.5 plus 1.5 formula for defense.
Wir dürfen am bevorstehenden NATO-Gipfel in Den Haag mit einigen Überraschungen rechnen. Ich denke, 3,5% für Verteidigung im engeren und zusätzliche 1,5% für Sicherheit im weiteren Sinne ist eine taugliche Formel. Ich stelle fest, wie viele meiner Kollegen in den vergangenen Monaten markant höhere Verteidigungsbudgets angekündigt haben. Das war vor einem Jahr noch undenkbar. Wir befinden uns mitten in einem großen und dringlichen Wandel.
Russland hat in großem Umfang Soldaten mobilisiert und seine Rüstungsindustrie hochgefahren. Ist damit aus Ihrer Sicht ein russischer Angriff auf NATO-Länder vorgezeichnet?
Russia is expanding its military. Armed forces reform is successfully ongoing.
Ja, Russland weitet seine Streitkräfte massiv aus. Es reformiert und modernisiert sie, vor allem mit Hilfe Chinas. Moskau bedroht seine Nachbarn andauernd. Es wird bald bereit sein für eine Invasion. Wird es eine starten? Das hängt maßgeblich von uns ab. Welche Botschaft senden wir nach Moskau? Welche militärischen Fähigkeiten besitzen wir? An uns liegt es also, ob Russland die NATO angreift oder nicht.
So therefore it's mostly up to us if we will try to violate NATO or not.
Sagt Dovile Šakaliene, die litauische Verteidigungsministerin. Das Gespräch hat Fredrik Steiger geführt. Außenminister Ignazio Cassis steht in der Kritik. Er verhalte sich allzu zurückhaltend gegenüber Israel. Das kritisieren etwa frühere Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten. Ein Schweizer Bundesrat müsse sich vehementer für die Einhaltung des Völkerrechts im Gazakrieg einsetzen. kritische Stimmen hört man auch im Außendepartement. Ein Interview, das Gassis dem Westschweizer Fernsehen RTS gab, hat die Situation nicht verbessert. Bundeshausredaktorin Christine Wanner berichtet.
Seit Tagen ist der Druck auf Außenminister Ignazio Cassis gestiegen. So, dass der Gesamtbundesrat letzte Woche eine Medienmitteilung veröffentlichte, angekündigt von Vizekanzlerin Ursula Eckenberger. Der Bundesrat ist alarmiert über die humanitäre Tragödie, die sich in Gaza fortsetzt. Er fordert mit Nachdruck den Zugang zu humanitärer Hilfe gemäß internationalem Recht, den Schutz der Zivilbevölkerung, die Freilassung der Geiseln und einen unverzüglichen Waffenstillstand. Darin auch die Erinnerung, dass Israel als Besatzungsmacht eine besondere Verantwortung zum Schutz der Zivilbevölkerung trägt, gemäß Genfer Konventionen. Beherzteres Auftreten der Regierung forderten auch frühere Bundesrätinnen, ehemalige Diplomatinnen und Diplomaten in verschiedenen Schreiben, aufgegriffen von den Medien. Am Dienstag nahm Bundesrat Ignazio Cassis Stellung im Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS. Ich verurteile jeden Versuch, sei es von der Hamas oder von Israel, die humanitäre Hilfe zu blockieren. Es ist keine Option, sondern eine Verpflichtung für beide Seiten. Aber vergessen wir nicht, jeder Krieg ist ein Informationskrieg. Gab es Schüsse? Wer hat geschossen? Wer ist verantwortlich? Wir werden es nicht sagen können. Mit seinen Äußerungen besänftigte Bundesrat Gassis die kritischen Stimmen nicht. Im Gegenteil. Dieses Interview habe ihn empört, sagt der Genfer Ständerat Carlo Sommaruga, und er sei ja nicht der Einzige. Sommaruga ist Präsident der Freundschaftsgruppe Schweiz-Palästina und Mitglied der SP.
Ich denke, dass die Schweiz
Die Schweiz muss die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Israel viel stärker verurteilen. Ein Wischiwaschi-Diskurs geht so nicht mehr bei 16.000 verstorbenen Kindern und bis zu 60.000 Toten oder mehr. Inzwischen wünschen sich auch Mitarbeitende des Außendepartements EDA in einem Schreiben, das SRF vorliegt, deutlichere Worte. Sie fordern die, Zitat, «wahllosen Operationen der israelischen Armee im Gazastreifen und im Westjordanland aufs Schärfste zu verurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Israel dazu zu bewegen, seinen Verpflichtungen nachzukommen». Unterstützung erhält der Außenminister aus der eigenen Partei FDP und aus der Mitte. Ständerätin Marianne Binder, Präsidentin der Freundschaftsgruppe Schweiz-Israel, sagt:
Also ich müsste da den Außenminister in Schutz nehmen. Also Außenminister hat sich geäußert, hat gehandelt. Der Bundesrat hat 20 Millionen an Hilfsgelder bewilligt. Einerseits in Gaza und dann 11 Millionen für die UNRWA in den umliegenden Staaten. Er hat die Botschafterin einbestellt. Er hat angemahnt, das humanitäre Völkerrecht zu beachten.
Verschiedene Parlamentarier der FDP stellen sich hinter den Bundesrat in der Sache, wünschen sich aber in der Kommunikation Verbesserungen. FDP-Fraktionschef Damien Cottier sagt etwa:
Ich möchte ein bisschen mehr die Empathie spüren, weil diese Situation ist menschlich unertragbar, auch für die Bevölkerung der Schweiz. Man möchte etwas machen können und das ist schwierig, in dieser Situation zu sein und auch sehr konkret zu machen, was die Schweiz macht, weil sie ist sehr aktiv diplomatisch.
Das gelte es noch mehr zu betonen, um zu verdeutlichen, dass die Schweiz nicht tatenlos sei.
Der Klimawandel prägt zunehmend unser Leben. Weniger Schnee zum Skifahren im Winter, mehr Hitzetage im Sommer, trockene Äcker und Wälder, gleichzeitig aber mehr extreme Niederschläge. Und der Klimawandel schreitet weiter fort. Wie also verändern sich die Risiken, die der Klimawandel mit sich bringt? Antworten finden sich in einer neuen Analyse des Bundesamts für Umwelt, die heute vorgestellt wurde. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet.
Manchmal sind selbst die Fachleute erstaunt, wenn Dinge passieren, die man so noch nie gesehen hat. Reto Burkhardt, der Vizedirektor vom Bundesamt für Umwelt, sagt:
Es gab vor ein paar Jahren einen entsprechenden Fall im Kanton Waadt, wo innerhalb von wenigen Minuten, Sekunden schlussendlich der Bahnhof Lausanne ziemlich überflutet wurde aufgrund von Oberflächenabfluss.
So etwas kann passieren, wenn verschiedene Faktoren zusammenspielen.
Solche Kombination von Risiken, also einerseits eine starke Trockenheit gefolgt von einem starken Niederschlag, das sind Kombinationen, die können sehr wohl auch zu großen Problemen führen.
Und solche Kombinationen wurden bisher zu wenig beachtet und entsprechend unterschätzt. Jetzt, in der zweiten Klimarisikoanalyse für die Schweiz, werden auch solche Kombinationen diskutiert. Sonst sind die Themen die bekannten. Mehr Trockenheit im Sommer mit weitreichenden Auswirkungen auf die Landwirtschaft, den Wald und die Wasserversorgung. Ein wachsendes Steinschlagrisiko wegen des auftauenden Permafrosts und mehr Hitzetage. Oft freuten sich die Menschen zwar über die warmen Sommer, sagt Burkhardt, aber
ich denke, was immer noch etwas unterschätzt wird, ist die ganze Frage der Hitze. Die Auswirkung der Hitze auf die Produktivität einerseits, also auf die wirtschaftliche Kraft der Schweiz, aber andererseits auch auf das gesundheitliche Risiko.
Denn vor allem bei älteren Menschen komme es in heißen Sommern zu deutlich mehr vorzeitigen Todesfällen. Und auch wenn wir uns langsam an die neuen Extreme gewöhnen, es kann noch wesentlich heftiger werden. In Kanada gab es vor 4 Jahren überraschend Temperaturen von lokal fast 50 Grad. So heiß werde es in der Schweiz nicht, sagt Erich Fischer, Klimawissenschaftler an der ETH Zürich. Aber
wir haben inzwischen auch Szenarien für die Schweiz berechnet und können auch hier zeigen, Temperaturen können auch hier 4-5 Grad wärmer ausfallen.
Das bedeutet fürs nördliche Mittelland 43 bis 44 Grad. Das seien dann aber nur die Werte an den offiziellen Messstellen, sagt Fischer.
Auf dem Bahnhofplatz, vor dem Shoppingcenter, auf dem Kunstrasen, auf dem meine Kinder Fußball spielen, wird es dann noch bedeutend heißer.
Anpassungen an den Klimaschutz in den Städten seien also genauso wichtig wie der Schutz vor Steinschlag in den Bergen, wo der Permafrost schwindet. Fischer geht einig mit Burkhardt vom Bundesamt für Umwelt, dass die Kombination von Risiken und die weltweiten Zusammenhänge verstärkt in den Blick gerückt werden müssten. Denn jetzt sehe man,
dass eine Hitzewelle in China zu einer Medikamentenknappheit in der Schweiz führen kann, dass ein Hochwasser in Valencia Stadler Rail betreffen kann. Und ich glaube, das ist dieser Aspekt, den wir noch zu wenig greifen können.
Trockenheit nur in der Schweiz sei bewältigbar, auch durch den Import von Nahrungsmitteln. Wenn es aber eine sehr weitflächige Trockenheit in wichtigen Getreideanbaugebieten gäbe, sähe es anders aus.
Insofern hat es mich besonders gefreut, dass dieser neue Bericht, die Risikoanalyse des BAFU, genau diesen Aspekt gezielt beleuchtet.
Die Klimarisiken müssten zwar global betrachtet werden, die Anpassungen aber, die müssten dann lokal geschehen. Im Lötschental, im Tessin oder in der Stadt Genf.
Und da ist es sehr wichtig, dass man eben zusammen denkt und die Vernetzung der Probleme mit berücksichtigt.
Es brauche mehr Dialog zwischen Bund, Gemeinden, Wissenschaft und Wirtschaft. Man müsse diskutieren, wie man sich an die Klimarisiken anpassen wolle. Das sieht auch Burkhardt vom Bundesamt für Umwelt so. Aber Anpassung alleine reiche nicht.
Wir müssen schon auch versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen und hier wirklich ganz klar die Emissionen global zu reduzieren, damit der Klimawandel nicht weiter fortschreitet.
Es ist wie beim Fieber. Tee hilft, ein kühler Umschlag auch. Aber wirklich besser wird es erst, wenn die Ursache behoben ist, wenn die Temperatur wieder sinkt.
Das ist das Echo der Zeit am Donnerstagabend. In den nächsten Minuten berichten wir über die harten Zeiten für die Schweizer Maschinenindustrie und über die langen Wartezeiten auf den Straßen von Lagos, der Stauhauptstadt der Welt. Die Schweizer Maschinenindustrie steht gleich an mehreren Fronten unter Druck. Der Zollstreit verteuert ihre Produkte, die lahmende Konjunktur lässt die Bestellungen schrumpfen, das ungeklärte Verhältnis zur Europäischen Union sorgt zudem für Unsicherheit. Wirtschaftsredaktor Sven Zaug hat den Maschinenhersteller Agathon im solothurnischen Bellach besucht, ein Unternehmen, das exemplarisch für die Herausforderungen der Branche steht.
Chef Michael Merkle führt durch die Werkhallen.
Die Maschinen kommen eben hier rein.
Mechaniker montieren, Maschinen fräsen. Es scheint ein ganz normaler Arbeitstag zu sein beim Schleifenmaschinenhersteller Agathon im solothurnischen Bellach. Doch der Eindruck täuscht. Nicht alle Montagelinien sind voll ausgelastet, denn die Auftragsbücher sind alles andere als voll. Seit über 12 Monaten arbeiten fast 30% der über 200 Angestellten in Kurzarbeit.
Wir brauchen die Kurzarbeit, das ist sehr wichtig, wie auch viele andere Unternehmen im Maschinenbau in der Schweiz, um einfach dieses Know-how halten zu können, die Mitarbeiter halten zu können, aus wirtschaftlichen, aber auch aus sozialen Gründen.
Bei Agathon arbeiten hochspezialisierte Arbeitskräfte, Ingenieure, Mathematiker oder Polymechaniker. Diese Spezialistinnen und Spezialisten sind das Kapital der Firma. Die Rekrutierung solcher Fachkräfte sei eine enorme Herausforderung, sagt Merkle. Die Angestellten zu halten, genieße deshalb oberste Priorität. Agathon steht exemplarisch für die aktuellen Herausforderungen in der Industrie. Neben der Kurzarbeit ächzt die Branche unter dem Zollstreit mit den USA. 15% der gesamten Produktion exportiert die Firma in die Vereinigten Staaten. US-Kunden hätten seit der Ankündigung der Zölle im April praktisch alle Aufträge auf Eis gelegt, sagt Merkle.
Wenn wir über die angekündigten 32% sprechen, dann würde das unsere Maschinenpreise einfach zu sehr erhöhen. Wenn wir über die derzeitigen 10+4, muss man ja sagen, das sind die Zölle, die auf unsere Maschinen grundsätzlich erhoben werden, sprechen, dann ist es wahrscheinlich ganz haarscharf an der Schmerzgrenze, was der Kunde vielleicht noch tragen würde.
An der Schmerzgrenze. Genau dort bewegen sich die Maschinenhersteller derzeit in der Schweiz. Niemand weiß ganz genau, wohin die Reise geht. Die Verunsicherung ist groß. Kommt hinzu, weil die globale Konjunktur lahmt, halten sich Käufer bei teuren Investitionsgütern wie Maschinen zurück. Und die wichtigsten Indikatoren deuten nicht darauf hin, dass sich dies in den nächsten Monaten ändern wird. Besonders in Europa. Erst kürzlich hat die EU-Kommission die Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Für Deutschland sagt die Kommission mit 0,0% sogar eine Stagnation voraus. Keine guten Nachrichten für die Maschinenindustrie und das vom wichtigsten Handelspartner. Im ersten Quartal sanken die Umsätze der Tech-Industrie denn auch im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3%. Der Branchenverband Swissmem spricht von einem enttäuschenden Geschäftsgang. Ein weiterer Einbruch sei nicht auszuschließen. Das konjunkturelle Tief in der Schweizer Tech-Industrie dauert nun schon seit 2 Jahren. Weil noch nicht absehbar ist, wann der Aufschwung einsetzen wird, fordert der Branchenverband deshalb die maximale Bezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung von heute 18 auf 24 Monate auszudehnen. Die Chancen dafür stehen gut. Agathon-Chef Merkle sagt:
Wir benötigen die Verlängerung der Kurzarbeit, um eine Planungssicherheit zu gewähren, sowohl fürs Unternehmen wie auch für die Mitarbeiter.
Gleichzeitig hofft Merkle, dass endlich wieder Bewegung in den europäischen Markt kommt, mit rund 60% der wichtigste Markt für Agathon.
Da hoffen wir, dass die Maßnahmen der deutschen Regierung ziehen und dass sich die Wirtschaft wieder belebt. Ich denke, da gibt es gute Anzeichen dazu, aber das werden wahrscheinlich Effekte sein, die wir vielleicht erst im 26 spüren.
Die neue deutsche Regierung will mit einem 500 Milliarden Euro Investitionspaket in die Infrastruktur die Wirtschaft wieder ankurbeln.
Daher ist es auch wichtig, dass wir als Schweiz mit von dieser Party sind, dass wir unsere Verhältnisse zur EU klären und auch die bilateralen Verträge mit der EU unter Dach und Fach bekommen.
Merkel betont aber auch, man wolle die USA noch nicht ganz abschreiben, aber
wenn die Zölle in den USA so hoch bleiben, dann werden wahrscheinlich die Produkte, die heute aus USA exportiert werden, in der Zukunft nicht mehr in den USA gefertigt werden. Das heißt, da wird es wahrscheinlich eine Verschiebung nach Europa und nach Fernost geben.
Und auf diese Verschiebung der Märkte bereitet sich Agathon stellvertretend für die Branche minutiös vor. Die Strategie ist klar, die USA nicht komplett abschreiben, parat sein, wenn die Wirtschaft in Europa wieder anzieht und schnell neue Märkte in Fernost erschließen.
Zum Schluss ein ärgerliches Thema, Stau. Da wird viel Zeit vertrödelt, sei es auf dem Arbeitsweg, sei es unterwegs in die Ferien. Das Problem kennt man rund um die Welt, doch es gibt Staus und es gibt die Staus von Lagos. Die nigerianische Metropole gilt als Stauhauptstadt der Welt. Nirgends sonst stehen die Pendlerinnen und Pendler täglich länger im Stau als hier. Afrika-Korrespondent Fabian Urech wollte erfahren, was das für die Menschen bedeutet. Zu diesem Zweck ist er, natürlich in der Rush Hour, quer durch die 20-Millionen-Stadt Lagos gefahren, in einem Taxi.
Diese Geschichte beginnt, wie könnte es anders sein, mit einer Verspätung.
Sorry, I was stuck in traffic and...
No worries.
Er sei im Stau stecken geblieben, entschuldigt sich mein Taxifahrer. Dann aber geht es los. Wir starten auf Victoria Island im Geschäftszentrum von Lagos. Hierhin fahren viele Bewohner der nigerianischen Megacity am Morgen zur Arbeit und von hier fahren nun um 5:30 Uhr abends viele zurück nach Hause. Es ist also Rush Hour in Lagos und was das heißt, spüren wir bereits nach wenigen Minuten. An der ersten Kreuzung stecken wir fest. Lastwagen, Klein- und Großbusse, Taxis, Pickups, manche neu, viele sehr alt und verbeult. Alle stehen sie hier plötzlich dicht an dicht. Vorwärts geht es kaum noch. Eine Stunde lang bewegen wir uns im Kriechgang. Erst dann löst sich der Knoten, aber es ist nur der erste von vielen. Wir nähern uns der großen Brücke, die über die Lagune führt und das schicke Geschäftsviertel von Lagos mit dem sogenannten Mainland verbindet. Dort, im schier endlosen Häusermeer, sind die meisten der rund 25 Millionen Einwohner der Stadt zu Hause. Am Straßenrand winkt ein älterer Herr. Wir lassen ihn einsteigen. Was hält er vom Stau hier in seiner Stadt? Er sei hier aufgewachsen, sagt der Geschäftsmann stolz. Für ihn sei Stau normal.
It doesn't matter, this is Lagos. We are talking about a city with over 20 million populations.
Lagos ist ein Ort der Superlativen. Die größte Stadt Afrikas wird bis Ende dieses Jahrhunderts die größte der Welt sein. Durchschnittlich 4 Stunden verbringen die Menschen in Lagos täglich im Verkehr, mehr als in jeder anderen Stadt der Welt. Was aber heißt das für die Menschen, die hier leben? Unser Fahrgast sagt, man müsse eben planen, die Randzeiten nutzen, also am Morgen um 5 losfahren, statt erst um 7. Vieles sei zudem auch Einstellungssache. Die Menschen in Lagos seien schließlich bekannt dafür, die Herausforderungen des Alltags zu meistern.
That's where we are Lagosians. That spirit to survive, to overcome any challenges, is there in us, it's innate.
Es ist dunkel geworden. Nach rund 1,5 Stunden sind wir auf dem Mainland, mitten in den ersten Wohngebieten. Die Straße hier wird enger, bald geht es wieder nur im Schritttempo voran. Auf den Trottoirs stehen kleine Marktstände, sodass die zahllosen Fußgänger auf die Straße ausweichen. Alles vermischt sich, ein Strom aus Blech und Gummi und Mensch, der zäh über den Asphalt und durch eine Wolke aus Abgasen fließt. Eine junge Frau steigt zu, sie ist Modedesignerin. Sie stecke oft im Stau, sagt sie, der Verkehr hier sei wirklich schlecht.
Traffic in Nigeria, they are so bad.
Aber auch sie strahlt diese positive Einstellung aus, die man in Lagos fast überall antrifft. Irgendwie schaffen wir es immer. Das ist so etwas wie das inoffizielle Motto dieser Stadt. Wenn sie mit dem Bus ins Zentrum fahre, sagt unsere Passagierin, dauere das zwar oft mehrere Stunden, aber sie mache sich keinen Kopf darüber. Irgendwann komme sie ja an.
So I don't even bother about the traffic. I don't even bother about this. I know that I'll reach there.
Sie ergänzt, dass ohnehin vieles besser geworden sei auf den Straßen von Lagos. Und genau das sagen auch andere in dieser Stadt. Tatsächlich gibt es weniger Schlaglöcher als noch vor einigen Jahren. Viele Ampeln funktionieren wieder. Seit kurzem gibt es zudem 2 Zuglinien. Das ist zwar noch viel zu wenig, aber immerhin ein Anfang. Und erst vor wenigen Wochen wurden sogar erstmals Radarfallen installiert. Wir fahren weiter, bleiben stehen, fahren weiter. Durchs lebhafte Quartier Ikecha, am Flughafen vorbei, an vielen Kreuzungen, wo es immer wieder stockt, 10, 20, 30 Minuten lang. Es ist nun 8:30, wir sind 3 Stunden unterwegs und langsam wird das Straßenkino eintönig. Mein Fahrer aber kennt das und er weiß sich zu helfen. Am Armaturenbrett hat er einen Bildschirm installiert, auf dem er einen nigerianischen Film anwählt. Nollywood-Drama als willkommene Ablenkung im Dauerstau. Wir erreichen das Quartier Ikotun hinter dem Flughafen und fahren kilometerlang an Ess- und Marktständen vorbei. Dann plötzlich ein tropischer Platzregen, ein kräftiges Gewitter. Für uns ist es Zeit, umzukehren. Auf dem Rückweg gegen den Pendlerstrom sind die Straßen frei. Eine Stunde später sind wir zurück am Ausgangspunkt. Die Bilanz? 5 Stunden Fahrt für 80 Kilometer. 3 Unfälle und 4 Pannen haben wir gesehen, eine Schlägerei beobachtet und ob all dem eine erstaunliche Einsicht gewonnen. Lagos, das ist nicht nur die Stadt des täglichen Verkehrswahnsinns, Lagos ist auch die Stadt der Menschen, die sich trotzdem nicht unterkriegen lassen.
Fabian Urech hat berichtet. Auch wir sind am Ziel angekommen. Das war das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 5. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Christoph Forster, für die Nachrichten Dominik Brandt und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Das ist die SRF Musikwelle am Donnerstagabend. Schon ganz bald, nach den 8 Nachrichten, gibt's bei uns 2 Stunden lang deutsche Schlager nonstop. Nur so, um sie lustig zu machen. Vielleicht ist das ja etwas für sie.
Es war dein Gesicht, das ich malte, mit so viel Liebe im schneeweißen Sand. Da fing es an, plötzlich zu regnen, und ich war traurig, weil alles verschwand. Ich rief nach dir, Aline, doch du warst fort, bleib doch bei mir, warum gingst du fort? Mir lachte dein Bild so zärtlich entgegen, doch dann trug der Regen, weich dich ins Meer. Nun war der Sand, auf dem ich malte, auf einmal so leer, für immer leer. Ich rief nach dir, Aline, doch du warst fort, bleib doch bei mir, warum gingst du fort? Hab dein Gesicht nie wieder gefunden, es blieb verschwunden, sucht ich so sehr. Ich rief nach dir, Aline, doch du warst fort, bleib doch bei mir, warum nur gingst du fort? Ich lieb nach dir, Aline, doch du warst fort, bleib doch bei mir.
No, no. Non gettare nel vento, in un solo momento, quel che esiste fra noi, no. No, no, ascoltami, tu per lei sei un giocattolo, il capriccio di un
Das ist Ihre SRF Musikwelle. Geniessen Sie die Zeit mit uns.
Mon ami, mon cœur a pris à l'hôtel des jeunes filles seules. Et sur la photographie des graffitis sur ma gueule. À l'heure où les lionnes vont boire, je suis toujours fatigué. Je ne comprends rien à cette histoire, vous devez vous tromper. Chasseur de femmes, quelle drôle d'idée. Chasseur de femmes, c'est toujours moi qui suis blessé. Chasseur de femmes, drôle de métier. Chasseur de femmes, aucune raison de vous méfier. Yeah, yeah.
jamais connu de fille au sein nu, aux yeux fardés. Moi je serais plutôt du genre tout petit devant une poupée. Il y a longtemps que les gazelles courent plus vite que moi. Mais entre nous, quelle est celle qui a peur quand elle me voit? Chasseur de femmes, quelle drôle d'idée. Chasseur de femmes, c'est toujours moi qui suis blessé. Chasseur de femmes, drôle de métier. Chasseur de femmes, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il ne faut pas plus d'une heure avant de les approcher. Il faut viser en plein cœur et surtout ne pas trembler. Alors quand les mensonges deviennent un peu de vérité, inutile de dire je t'aime, moi je n'ai jamais essayé. Chasseur de femmes, quelle drôle d'idée. Chasseur de femmes, c'est toujours moi qui suis blessé. Chasseur de femmes, drôle de métier. Chasseur de femmes, pourquoi vouloir m'identifier?
Sie hören die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Frank Estermann. Im Weißen Haus läuft derzeit das Treffen zwischen dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump. Beim gemeinsamen Mediengespräch sagte Merz, er wolle mit Trump über den Krieg in der Ukraine reden und wie man diesen gemeinsam beenden könne.
I'm here, Mr. President, to talk with you later on how we could contribute to that goal. And we all are looking for measures and for instruments to bring this terrible war to an end.
Amerika sei in einer starken Position, um in diesem Krieg etwas zu unternehmen und ihn zu beenden, sagte Merz. Trump erklärte, es gebe in der Ukraine jede Woche über 5000 Tote. Das wollten weder Merz noch er. Wenn der Flieger Verspätung hat, ist das ärgerlich. Schön, wenn man dann wenigstens entschädigt wird, wenn die Verspätung zu groß wird. Ab einer Verspätung von 3 Stunden ist das in der EU derzeit der Fall. Das soll sich aber ändern, zum Nachteil der Fluggäste. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer von der ARD.
Die EU-Verkehrsministerinnen und Minister haben in Luxemburg mehrheitlich einem Vorschlag der polnischen Ratspräsidentschaft zugestimmt, wonach Passagieren erst bei einer Wartezeit von mindestens 4 Stunden Entschädigung zusteht. Airlines sollen ein automatisches Formular für die Beantragung von Entschädigungen bei Flugausfällen bereitstellen. Aktuell wird ab einer Wartezeit von 3 Stunden Entschädigung fällig. Bis die Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit dem EU-Parlament aufnehmen, wird es noch Monate dauern. Noch haben Passagiere bei Verspätungen also ab 3 Stunden Wartezeit je nach Flugstrecke Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 250 und 600 €.
Der Berg oberhalb des Verschütt